SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer einen schönen guten Morgen. Mehrere ehemalige deutsche Botschafter im Nahen Osten werfen der Bundesregierung Doppelmoral in ihrem Umgang mit Israel vor. In einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung kritisieren sie so wörtlich die bedingungslose Unterstützung für Israel. Einzelheiten von Ramin Movasagian.
Die Ex-Diplomaten verstehen nicht, weshalb die Bundesregierung trotz regelmäßiger Verstöße Israels gegen das Völkerrecht nichts unternimmt. Seit Jahrzehnten würde nur dabei zugesehen, wie Palästinenser im Gazastreifen von der israelischen Armee vertrieben oder getötet werden und Israel immer mehr Land besetze. Das passe nicht zur sonstigen Haltung Deutschlands, kritisiert die Gruppe. Deutschland habe zwar aufgrund der Geschichte eine moralische Verantwortung gegenüber Israel, dürfe dabei aber keine Vergehen an der Menschlichkeit hinnehmen, so der Appell.
Die Zahl der im Gazastreifen vertriebenen Palästinenser ist einer Schätzung zufolge mittlerweile auf 500.000 angestiegen. Das hat eine Sprecherin der Vereinten Nationen in New York gesagt. Israel ruft seit dem Wiederaufflammen der Kämpfe im März regelmäßig Palästinenser dazu auf, bestimmte Gebiete des Küstenstreifens zu verlassen, um dort gegen die Hamas vorgehen zu können. Insgesamt leben im Gazastreifen etwa 2 Millionen Menschen. In Leipzig ist am Abend ein Flugzeug aus Pakistan gelandet, das gefährdete Afghanen nach Deutschland bringen sollte. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums hat mitgeteilt, es seien 138 Menschen angekommen. Sie wurden in Afghanistan als gefährdet eingestuft, weil sie beispielsweise als Ortskräfte für deutsche Organisationen gearbeitet hatten. Deshalb hatte Deutschland ihnen versprochen, sie aufzunehmen. Sie sollen nun auf die Bundesländer verteilt werden. Rund 2600 weitere Menschen warten noch in Pakistan auf ihre Ausreise. Die geschäftsführende Bundesregierung will an diesen Evakuierungsflügen festhalten, trotz Kritik unter anderem aus der Union. Der US-Bundesstaat Kalifornien verklagt die US-Regierung in Washington wegen Donald Trumps Sonderzöllen auf alle Importe in die USA. Der Präsident habe damit seine Kompetenzen überschritten, so die Argumentation. Einzelheiten hat unser Korrespondent Nils Damz.
So funktioniert unsere Demokratie nicht, sagte der Generalstaatsanwalt von Kalifornien, Rob Bonta. Trump habe sich bei der Einführung der Zölle auf ein Notstandsgesetz berufen, das ihm aber nicht so weitreichende Eingriffe gestatte, sagte Bonta auf einer Pressekonferenz. Der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, nannte die Zölle die größte Steuererhöhung in der neueren amerikanischen Geschichte und richtete einen Appell an den Kongress in Washington, der solle endlich seinen Job machen. Der Kongress hätte den Zöllen zustimmen müssen, argumentieren die Kläger. Die Klage, eingereicht vor einem Bundesgericht, richtet sich neben anderen Regierungsmitgliedern auch gegen Trump selbst. Wäre Kalifornien ein eigenes Land, würde es zu den wirtschaftlich stärksten der Welt gehören. Hier haben große und wertvolle Tech-Firmen wie Google, Apple oder Meta ihren Hauptsitz. Dazu exportiert Kalifornien auch Agrargüter in die ganze Welt.
Das Risiko für Cyberattacken bleibt laut Landeskriminalamt in Baden-Württemberg hoch. Für Unternehmen im Land gibt es jetzt ein neues Angebot, um sich gegen Sicherheitslücken und Online-Angriffe zu schützen, erklärt Markus Pfalzgraf aus unserer Redaktion Landespolitik in Stuttgart.
Viele Unternehmen unterschätzten die Gefahr von Cyberangriffen. Laut Industrie- und Handelskammer Stuttgart seien überwiegend kleine und mittlere Unternehmen von solchen Attacken betroffen. Sie würden etwa ausgespäht oder erpresst. Deshalb bietet die IHK den Betrieben an, sie auf Cybersicherheit zu überprüfen. Und das leisten jetzt auch die Handwerkskammern in Baden-Württemberg für ihre Mitgliedsfirmen. Beraterinnen und Berater überprüfen in den Unternehmen die Arbeitsabläufe, suchen Sicherheitslücken und schließen sie. Außerdem sollen sie Anstöße geben, um die IT-Sicherheit zu verbessern, entwickelt von der Cybersicherheitsagentur Baden-Württemberg. Landesinnenminister Strobel von der CDU will damit vor allem kleine und mittlere Unternehmen unterstützen. Sie seien das Rückgrat der Wirtschaft. Und gerade bei der Cybersicherheit bräuchten sie mehr Hilfe als große Industrieunternehmen.
Die Stiftung Warentest hat Nachhaltigkeitssiegel für Hotels getestet. Insgesamt gibt es über 50 verschiedene davon in Deutschland. Sie versprechen unter anderem Ökostrom, geringen Wasserverbrauch und regionale Produkte. Von 6 getesteten Siegeln konnten aber nur 3 überzeugen, berichtet Jenny Bayern aus der SWR Wirtschaftsredaktion.
Nur 3 Siegel konnten überzeugen, und zwar Bio-Hotels, Green Key und Green Sign Hotel. Nur bei diesen gibt es laut Test klare Vorgaben, zum Beispiel zum Wasserverbrauch, zur Stromart oder zum Umgang mit Plastikmüll. Außerdem gäbe es regelmäßige Kontrollen vor Ort. Bei den anderen 3 Siegeln sei das nicht so. Dazu gehören Blaue Schwalbe, Via Bono und die Hoga Umweltcheck, also das Siegel des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes. Hier gibt es demnach keine Vorortkontrollen. Außerdem sind die Vorgaben entweder zu schwammig oder werden gar nicht offen angegeben, sodass sie nicht kontrolliert werden können. Der Hotelverband Deutschland kritisiert den Test. Die Auswahl der Siegel sei zu klein. Außerdem seien nur rein deutsche Siegel getestet worden. Viele Hotels würden aber eher auf europäische und internationale Nachhaltigkeitssiegel setzen.
Im baden-württembergischen Hilzingen im Kreis Konstanz ist gestern ein 64 Jahre alter Mann bei einem Polizeieinsatz getötet worden. Er war vorher mit einer Axt auf die Polizisten losgegangen, so die Staatsanwaltschaft. Einzelheiten von SWR-Reporter Thomas Wagner.
Bereits am späten Mittwochnachmittag hatte der 64-jährige Mann, ein deutscher Staatsbürger, den Polizeieinsatz im Hilzinger Teilort Binningen ausgelöst. Er habe mit einer Axt auf das Auto einer Frau eingeschlagen, in dem deren Kind saß, so die Ermittlungsbehörden vergangene Nacht. Nachdem die Polizei gerufen worden war, sei der 64-Jährige mit der Axt in der Hand auf die Einsatzkräfte losgegangen. Nach Darstellung der Polizei verletzte er dabei eine Polizistin leicht. Die Einsatzkräfte gaben daraufhin mehrere Schüsse ab. Dabei wurde der 64-jährige Mann getroffen und verstarb noch am Einsatzort. Das Landeskriminalamt habe, so die Polizei, vergangene Nacht die Ermittlungen übernommen. Dabei geht es auch um den Schusswaffengebrauch der Einsatzkräfte.
In Norditalien sind wegen heftiger Regenfälle mehrere Straßen gesperrt worden, darunter auch einige Autobahnabschnitte. Die Behörden befürchten Überschwemmungen und Erdrutsche. Außerdem wurde der Zugverkehr auf einer wichtigen Bahnverbindung von der Schweiz nach Italien, der Simplon-Linie, eingestellt, weil Gleise überschwemmt sind. Die Bevölkerung in manchen Orten wurde gebeten, zu Hause zu bleiben. Von dem Unwetter betroffen sind Südtirol, das Piemont und die Lombardei mit ihrer Hauptstadt Mailand, aber auch die Schweizer Kantone Wallis und Tessin. An den Mittelmeerküsten wird vor bis zu 3 Meter hohen Wellen gewarnt. Und in Mailand in Italien, da gab es gestern Abend nichts zu holen für den FC Bayern München. Er hat das Halbfinale der Fußball Champions League verpasst. Die Münchner spielten bei Inter Mailand im Viertelfinalrückspiel 2:2 unentschieden. Das Hinspiel hatten die Mailänder mit 2:1 gewonnen. Unser Sportreporter Taufik Khalil erklärt das Ausscheiden der Bayern.
Wenn man im Viertelfinale 4 Tore kassiert, also 2x2, dann ist das zu viel und dann ist das auch Ausdruck dessen, was über die ganze Saison nicht gestimmt hat. Es waren viel zu viele Gegentore. Tatsächlich ist das ja auch so, dass der FC Bayern schon eben in der Gruppenphase 3 Spiele verloren hatte. Gegen Barcelona, gegen Rotterdam und gegen Aston Villa. Das war einfach doch nicht auf dem Niveau, wie andere Halbfinalisten da jetzt zum Teil unterwegs sind, die sich zumindest danach auch ordentlich gesteigert haben. Gegen Leverkusen war gut, alles klar, kann man so sagen. Aber das alleine dürfte kaum reichen, um zu sagen, wir gehören zu den besten 4 Mannschaften in Europa. Deswegen geht das in Ordnung und auch gegen Mailand die gleichen Probleme. Vorne machst du die Tore nicht, hinten kassierst du zu viel. Ja, dann ist man dann am Ende halt auch draußen.
Für Thomas Müller war es damit das letzte Champions-League-Spiel im Bayern-Trikot. Er verlässt den Verein ja im Sommer und fasst diese Partie so zusammen.
Kann man Carlo Ancelotti zitieren, der hat uns mal was Wichtiges und was Richtiges gesagt. You can control everything, but not the result.
Soweit Thomas Müller zu seinem letzten Champions-League-Auftritt für die Bayern.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute gibt's verbreitet viele dichte Wolken, besonders von der Eifel über den Pfälzerwald bis zum Schwarzwald fällt zeitweise Regen. Örtlich kann es dabei auch mal Gewitter geben. Die Sonne zeigt sich heute nur ganz vereinzelt und am ehesten noch am Morgen. Am Abend breitet sich der Regen dann allmählich weiter aus. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 Grad in der Vulkaneifel und 18 Grad im Osten von Württemberg. Zum Teil weht ein böiger Wind aus nordwestlicher Richtung. Morgen ist es dann trüb, regnerisch und kühl bei durchschnittlich rund 10 Grad. Am Kar-Samstag freundlicher und wieder etwas wärmer.
SWR aktuell Hintergrund.
Heute ist Gründonnerstag, damit beginnen also die Osterfeiertage. Besonders gefeiert werden die natürlich im Vatikan in Rom. Allerdings werden die Feierlichkeiten dieses Jahr etwas anders ablaufen als sonst, denn Papst Franziskus muss sich nach einem langen Krankenhausaufenthalt nach wie vor schonen. Aus Rom berichtet Lisa Weiß.
Normalerweise geht Papst Franziskus am Gründonnerstag ins Gefängnis oder in soziale Einrichtungen und wäscht dort Menschen die Füße. In Erinnerung an das letzte Abendmahl, bei dem Jesu den Jüngern die Füße gewaschen hat. In diesem Jahr dürfte das schwierig werden. Der Papst ist immer noch angeschlagen. Der 88-Jährige war über einen Monat wegen einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus, braucht immer noch zeitweise zusätzlichen Sauerstoff durch eine Nasenkanüle. Ob und inwieweit Franziskus am Programm der Karwoche und an den Osterfeierlichkeiten teilnehmen wird, ist noch unklar. Nach Angaben des Vatikans hängt das auch vom Wetter ab. Die Messe am Karfreitag und die traditionelle Kreuzwegsandacht am Kolosseum in Rom werden jedenfalls Kardinäle leiten, nicht der Papst selbst. Auch der Feier der Osternacht am Karsamstag im Petersdom und der Messe am Ostersonntag auf dem Petersplatz mit dem anschließenden Segen Urbi et Orbi stehen Kardinäle vor. Grundsätzlich scheint es Papst Franziskus aber besser zu gehen. In den vergangenen Tagen ist er mehrmals unerwartet öffentlich aufgetreten, unter anderem beim Gottesdienst am Palmsonntag.
Lisa Weiß hat aus Rom berichtet und dabei auch schon den Kreuzweg morgen am Karfreitag erwähnt. Was Christinnen und Christen an Ostern feiern, das ist den meisten wahrscheinlich noch geläufig. Aber was ist eigentlich am Karfreitag genau passiert? Warum ist dieser Feiertag in der evangelischen und katholischen Kirche so wichtig? Miriam Stabar aus unserer Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft fasst das mal zusammen.
Jesus von Nazareth wurde nach den biblischen Berichten am Karfreitag in Jerusalem verurteilt und ans Kreuz genagelt. Der Überlieferung nach verstarb Jesus nachmittags um 3 Uhr Ortszeit. Deshalb feiern die katholischen Kirchen ihre Gottesdienste traditionell zu dieser Todesstunde. Der Karfreitag wird schon seit dem frühen Christentum als Tag der Buße, des Fastens und des Gebets begangen. In den Kirchen ist an dem Tag nichts wie sonst. Es herrscht eine gewisse Dunkelheit. Die elektrischen Lampen sind aus, auch keine Kerzen brennen und die Kirchenglocken schweigen. Zumindest in den katholischen Kirchen, in den evangelischen Kirchen gilt das als Empfehlung. Bei beiden Konfessionen gilt, die Gottesdienste stehen im Zeichen der Trauer. Sie verzichten auf Blumenschmuck und auch die Orgel schweigt oder ist sehr zurückhaltend. Gläubige Christinnen und Christen vollziehen am Karfreitag die Stationen vom Kreuzweg Jesu nach, seinen Leidensweg. Schwere Kost. Deshalb gibt es in Mainz am Karfreitag beispielsweise einen katholischen Kreuzweg speziell für Kinder. In Stuttgart findet ein ökumenischer, interaktiver Jugendkreuzweg statt, bei dem man an verschiedenen Stationen symbolisch Trauer und Schmerz am Kreuz ablegen kann. Sowie ein Frauenkreuzweg, ebenfalls ökumenisch. Am Karfreitag gedenken Christinnen und Christen also dem Leiden und Sterben Jesu. Deshalb ist der Feiertag auch ein sogenannter stiller Feiertag. Öffentliche Tanzveranstaltungen sind untersagt. Der Name Karfreitag stammt aus dem Althochdeutschen und wird von dem Wort Kara oder Chara abgeleitet, was so viel bedeutet wie Kummer, Wehklage und Trauer. Aber der Karfreitag ist auch ein Zeichen des Heils. Das Kreuz symbolisiert die Zuwendung Gottes zu den Ärmsten und Schwächsten. Der Karfreitag, der Freitag vor Ostern, ist auch der Höhepunkt der Fastenzeit. In den Kirchen herrscht eine Atmosphäre der Trauer, bevor sich an Ostern die Halleluja-Chöre Bahn brechen dürfen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Viele Freunde hat Donald Trump unter den Spitzenpolitikern in der Europäischen Union gerade nicht. Eine der wenigen, die einen guten Draht zum US-Präsidenten hat, ist die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Sie reist heute zu Trump nach Washington. Aus Rom heißt es, der Besuch erfolge in enger Abstimmung mit Brüssel. Unser USA-Korrespondent Samuel Jakisch berichtet.
Eines der Hauptthemen in den Gesprächen dürfte der Zollstreit zwischen Europa und den USA sein. Wie viele andere europäische Regierungschefs auch, hatte Giorgia Meloni die Ankündigung der USA, neue Strafzölle einzuführen, zunächst kritisiert. Zugleich bemüht sich Meloni um ein gutes Verhältnis zum US-Präsidenten und bietet sich als Brückenbauerin zwischen den USA und der EU an. Meloni gilt als eine der bevorzugten Ansprechpartnerinnen Donald Trumps in Europa. Unter EU-Politikern gibt es deshalb auch Befürchtungen, die italienische Regierungschefin könnte die Geschlossenheit der EU im Zollstreit mit den USA durchbrechen, indem sie bilaterale Zugeständnisse anbietet. Als Vorsitzende der rechten Partei Brüder Italiens hatte Meloni im Januar an der Amtseinführung von Donald Trump in Washington teilgenommen. Zuvor war sie bereits in Trumps Residenz Mar-a-Lago in Florida zu Gast gewesen.
Während Meloni in die USA reist, fliegt US-Außenminister Rubio nach Europa, genauer gesagt nach Paris. Dort wird er vom französischen Präsidenten Macron empfangen. Der US-Sondergesandte Witkoff wird auch an dem Termin teilnehmen. Es soll bei den Gesprächen um die Lage in der Ukraine, im Nahen Osten und im Iran gehen. Heute geht der Osterreiseverkehr so richtig los. Der Gründonnerstag gehört erfahrungsgemäß zu den staureichsten Tagen des Jahres. Der ADAC rechnet mit Verzögerungen auf vielen Autobahnen, zum Beispiel auf der A3 zwischen Köln und Frankfurt, auf der A7 zwischen Würzburg und Ulm und natürlich an der Langzeitbaustelle bei Pforzheim auf der A8. Wer stattdessen lieber Bahn fährt, sollte ebenfalls mehr Zeit einplanen, unter anderem zwischen Mannheim und Stuttgart. Dort ist nämlich die Schnellfahrstrecke seit der Nacht gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten an einem Tunnel im Enzkreis. SWR-Reporterin Martina Senghas mit Einzelheiten.
Wer mit dem ICE Richtung Süden oder zurückfahren möchte, braucht bis zu 40 Minuten länger. Außerdem sollte man darauf achten, dass manche ICEs gleich ganz an Mannheim vorbeifahren. Längere Fahrzeiten und teilweise Ausfälle gelten auch für ECs, ICs und die MEX-Züge im Nahverkehr. Nach Angaben der Bahn sind sämtliche Fahrplananpassungen in den entsprechenden Auskunfts- und Buchungssystemen ersichtlich. Bis zu den Pfingstferien soll die Sanierung des 7 Kilometer langen Freudensteintunnels beendet sein. Man arbeite rund um die Uhr, so die Bahn. Die Maßnahme koste insgesamt 7,5 Millionen Euro.
Und ab morgen kommt es dann auch auf der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel zu Zugausfällen im Fern- und Nahverkehr. Dort wird ebenfalls gebaut. Die Bahn richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Ostern bedeutet auch, dass in ganz Deutschland wieder zahlreiche Menschen für Frieden und Abrüstung auf die Straße gehen werden bei den traditionellen Ostermärschen. Heute starten die ersten unter anderem in Freiburg und von dort berichtet SWR-Reporterin Marion Eiche.
Friedensfähig statt kriegstüchtig ist das Motto für die diesjährigen Ostermärsche. Das Netzwerk Friedenskooperative fordert von der Bundesregierung Friedensinitiativen für die Kriege in der Ukraine und Nahost und ein Nein zur Aufrüstung in Deutschland. Bei der Kundgebung am Nachmittag am Mahnmal gegen Krieg und Faschismus in Freiburg wird auch Martin Groß, der Landesbezirksleiter der Gewerkschaft Verdi Baden-Württemberg, sprechen. Außerdem eine Klimaaktivistin und eine Vertreterin des Freiburger Friedensforums. Angesichts der aktuellen Konflikte und Diskussionen um Aufrüstung erwartet das Netzwerk in diesem Jahr mehr Zulauf als in den vergangenen Jahren. Am Kar-Samstag sind bundesweit in mehr als 60 Städten Aktionen organisiert, unter anderem in Stuttgart, Heidelberg, Kehl und Offenburg.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Wir haben es in den letzten Tagen schon gemerkt, jetzt kurz vor Ostern wird die Nachrichtenlage erfahrungsgemäß etwas dünner und auch rund um den Bundestag wird es ruhiger. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert mit einem Lagebericht kurz vor der Osterpause.
Jetzt melden sich nur noch die, die wirklich was wollen oder die Angst haben, bei der Vergabe der Posten den Kürzeren zu ziehen. Zwei Beispiele fallen da in den letzten Tagen vor Ostern besonders auf. Zum einen Jens Spahn von der CDU. Der hat sich erfolgreich wieder in die vorderen Reihen der Aufmerksamkeit gekämpft. Unter anderem mit seinem Vorschlag, die AfD im Bundestag normaler zu behandeln. Das war klar, dass das für Aufruhr sorgen würde. Und bei den Sozialdemokraten fällt Hubertus Heil auf, der seinen Platz als Arbeitsminister wohl sichern möchte und bei so gut wie allen SPD-Veranstaltungen plötzlich ganz laut und ganz vorne mitmischt. Alle anderen, inklusive bald Kanzler Friedrich Merz, nutzen die Ostertage für eine Zwischenpause. Zum Luftholen nach diesen langen Monaten mit Wahl-, Sondierungs- und Koalitionsgesprächen und vor dem Start in die neue Regierungsphase. Im Berliner Regierungsviertel dominieren jetzt die Ostertouristen. Die deutsche Politik macht Pause.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.